Ja, ihr Lieben, die Zeit ist schon etwas vorangeschritten. Trotzdem haben wir ja auch noch ein bisschen was vor mit dem Abendmahlsgottesdienst. Ich wünsche uns allen wirklich Gottes Gegenwart, seinen Segen, diesem Gottesdienst in der Gemeinschaft, dass wir ihm näher kommen. Etwas ungewohnt, das Podium wieder hier vorne zu haben, aber ich finde, macht sich sehr gut. Ihr seht gut aus von hier vorne heute Morgen. Ich lade euch ein, noch einmal 1. Korinther 10 aufzuschlagen. Den Abschnitt, der uns jetzt einige Zeit begleitet hat, wo Paulus die Bewegung, die unter Mose aus dem verheißenen Land ausgezogen ist, vergleicht mit uns, derer, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Wir haben gesehen, dass Paulus sagt, dass wir heute, wo wir das Opfer Jesu rückblickend kennen, wo wir sehen, was er für uns getan hat, wo wir getauft sind, wo wir heute Abendmahl feiern, dass wir nichts voraus haben dieser Bewegung damals. Denn sie hat in der Wolken- und Feuersäule, im Manna und auch in dem Wasser aus dem Felsen genauso Gottes tägliche Gegenwart und Fürsorge gehabt, auf die auch wir vertrauen können. Und wir haben uns angeschaut, dass Paulus das Scheitern vieler derer, die damals auf dem Wege waren und das Ziel nicht erreicht haben, uns, die wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, uns als Warnung mitgibt. Und wir haben uns ausführlich mit den Versen beschäftigt, die Paulus hier nennt. Ich mag heute nochmal mit euch die Verse 11 bis 13 lesen. 1. Korinther 10, 11 bis 13. Da sagt er, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Warum ist es Paulus solch ein Anliegen? Warum ist das Thema Versuchung und das Thema, das Ziel nicht zu erreichen, so wichtig für ihn? Dass er diese Verse hier mit diesen Versen, diesen Vergleich dieser beiden Bewegungen abschließt. Nun, natürlich hat es damit zu tun, worauf wir warten. Und ich möchte es sehr, sehr kurz jetzt zusammenfassen, was uns als Adventgemeinde auch ausmacht. Schon von William Miller an, eigentlich auch schon vorher viele Reformatoren, war klar, dass, wenn Jesus wiederkommt, eine Zeit der Vorbereitung wichtig ist. Der große Unterschied in der Erweckungsbewegung unter William Miller gegenüber anderen Sichtweisen der damaligen Zeit war nicht der Gedanke, dass Jesus bald wiederkommt. Alle Christen haben damit gerechnet, dass etwas geschieht. Der dunkle Tag, der Sternenfall, das Erdbeben von Lissabon, das Ende der 1260 Tage, die mit der Gefangennahme des Papstes 1798 endeten, all das waren Ereignisse, die ein Großteil der protestantischen Welt so wahrgenommen hat. Die Frage war nur, beginnt jetzt das tausendjährige Friedensreich oder kommt Jesus wieder? Und das Außergewöhnliche an der Predigt von Miller war eben zu sagen, Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, gibt es keine zweite Möglichkeit mehr, sich zu entscheiden. Und deswegen ist es wichtig, sich jetzt darauf vorbereiten, sich jetzt für Jesus zu entscheiden, jetzt sein Leben mit ihm festzumachen. Und nicht auf ein mögliches Friedensreich zu warten, wo man noch vieles wieder gut machen kann. Was sich daraus entwickelt hat, nach dem Ende der Enttäuschung, war ein besseres Verstehen dessen, was 1844 geschehen ist. Bei William Miller war ja der Gedanke, dass die Reinigung des Heiligtums bedeutet, dass Jesus auf die Erde wiederkommt. Was wir dann aber als Siebentags-Adventisten entdeckt haben, in dem Studium von Daniel 7, 8 und 9, aber auch den Texten aus der Offenbarung, aus Matthäus 22, ist, dass es ein himmlisches Gericht gibt vor der Wiederkunft Jesu. Und wir haben sicherlich heute, wo Offenbarung 14 ja auch Teil des Bibelgesprächs war, vielleicht diesen Aspekt auch anklingen lassen in unseren Gesprächen. Dass der Zeitpunkt des Gerichtes eben ist, dass ab 1844 Dinge im Himmel geschehen, wo Jesu Wiederkunft vorbereitet wird. Warum? Weil es Gottes Anliegen ist, nicht einfach nur eine Entscheidung zu treffen, die alle zu schlucken haben, sondern seine Herrschaft ruht auf den Gedanken der Liebe. Und Liebe kann nur wachsen durch freie Entscheidung, aber auch durch Vertrauen. Vertrauen und Liebe ist nur etwas, was freiwillig gegeben, was nicht erzwungen werden kann. Und so haben wir gesehen, dass in der großen Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan über den Charakter Gottes es eben für Gott von entscheidender Bedeutung war, zu zeigen, wie er wirklich ist, dass die falschen Anklagen des Feindes nicht zutreffen. Und dazu dient dieses Vorwiederkunftsgericht, dass diejenigen, die im Himmel sind, sehen, dass Gottes Entscheidungen gerecht ist. Dass wenn Jesus wiederkommt, sie wissen, wer wird zu den Erlösten gehören und wer nicht. Und warum? Nicht, weil Gott einfach so das entschieden hat, wie es ihm gefällt, sondern weil er offen macht, wie die Entscheidung eines jeden Menschen war. Die Entscheidung am Ende der Zeit darüber, wer erlöst ist und wer nicht, wird nicht auf willkürlichen Entscheidungen Gottes beruhen, sondern darauf, dass Gott offenlegt, wie sich der Mensch entschieden hat. Gott achtet unsere Entscheidungen. Deswegen gibt er denen, die erlöst werden, die Erlösung nicht aufgrund ihrer guten Taten, sondern aufgrund dessen, was Jesus für sie getan hat. Ein entscheidender Punkt. Grundlage im Gericht ist die Entscheidung, ob jemand das Opfer Jesu angenommen hat. Natürlich zeigt sich diese Annahme des Opfers Jesu auch darin, wie wir mit Gott leben. Und deswegen warnt Paulus eben hier in den Versen und zeigt auf, wo das Volk Israel damals Fehler gemacht hat. Aber der Eintritt in das verheißene Land ist niemals eine Sache eigener Erlösung. Trotzdem, und das ist wichtig, gehört mit dem Vorwiederkunftsgericht etwas zusammen. Nämlich einer der Vorwürfe Satans war, dass Gottes Gebote niemals zu halten sind. Dass Gott ungerecht ist und dass die Gebote einfach nicht gut sind. Und deswegen war ein Aspekt, der in der Adventbewegung mit diesem Vorwiederkunftsgericht verbunden wurde, den wir auch in der Bibel sehen, dass das Volk Gottes, das auf Jesu Wiederkunft wartet, eine besondere Reinigung erfahren wird. Und ich möchte, wir könnten ein bisschen länger drüber nachdenken, der Zeit halber mache ich es nicht, ich möchte es nur zusammenfassen mit einem Zitat von Ellen White aus dem Buch Der große Kampf. Der große Kampf auf Seite 258. Da schreibt sie, im Propheten Maleachi heißt es, wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er, es geht natürlich um Jesus, erscheint? Die Antwort lautet, bestehen wird nur, wer sich durch Christi versöhnendes Blut von aller Sünde reinigen lässt. Während das Untersuchungsgericht im Himmel läuft und die Sünden der bußfertigen Gläubigen aus dem Heiligtum entfernt werden, muss Gottes Volk auf Erden eine Reinigung erfahren und sich ganz bewusst vom Bösen abwenden. Wörtlich steht hier, a putting away of sin, also die Sünde ablegen. Die Sünde muss abgelegt werden. Das wird in den Botschaften von Offenbarung 14 deutlich gesagt. Wenn Christus seinen Dienst der Fürsprache und Versöhnung im himmlischen Heiligtum beendet hat, ist es für eine Umkehr zu spät. Dann werden nämlich alle Menschen vor dem heiligen Gott ohne Fürsprecher dastehen. Ohne den Beistand Jesu Christi kann aber niemand vor Gott bestehen. Erst wenn klar ist, wer Christi Fürsprache angenommen und wer sie abgelehnt hat, wird der Herr wiederkommen, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Und das wird eine Gemeinde sein, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen. Wenn diese Arbeit vollzogen sein wird, dann werden die Nachfolger Christi bereit sein für seine Erscheinung. Das heißt, der Gedanke, der in der frühen Adventgemeinde vorhanden war, war eben, dass das Gericht im Himmel nicht einfach nur etwas ist, was dort stattfindet und keine Auswirkungen auf die Erde hat, sondern dass Gottes Volk in dieser Zeit eine Zeit der Reinigung erfährt, die, wenn sie abgeschlossen ist, mit dem Ende der Gnadenzeit endet, wo Jesus seinen Fürsprecherdienst im himmlischen Heiligtum beendet und dann bereit sein wird, wiederzukommen. Dieser Gedanke ist heute, denke ich, vielleicht der umstrittenste Punkt innerhalb unserer Gemeinde. Die Frage des Zustandes der letzten Generation. Wie ist das mit dem Thema Sündlosigkeit? Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind und nicht nur uns an einem Dogma festhalten und sagen richtig und falsch, sondern wenn wir wirklich uns selber darin sehen, dann glaube ich, merken wir auch selber die Herausforderung. Denn wer von uns würde im Moment sagen, wir sind bereit für Jesu Wiederkunft? Wenn wir wirklich den Gedanken haben, dass die Überwindung von Sünde dazugehört, dass Gottes Volk, wie wir in Offenbarung 14 lesen, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht, sie sind untadelig. Und diejenigen Adventisten, die wir kennen, die das von sich behaupten, dass sie kurz davor sind, das zu erreichen, sind wir ehrlich, sind keine Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Sondern es sind Menschen, die oft hartherzig, egoistisch, vielleicht lieblos sind, zumindest manche von denen, die ich kennengelernt habe. Vielleicht habt ihr andere Erlebnisse gehabt. Die Frage deshalb, wie gehen wir damit um? Und kann es sein, dass Paulus deswegen auch hier von wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle, spricht? Und aber auch, dass Versuchung eine echte Gefahr ist. Wie gehen wir damit um? Wir merken, das, was wir jetzt auch studiert haben in der Offenbarung 13 und 14 ist, die Welt entwickelt sich prinzipiell in zwei Richtungen. In der einen Richtung, Offenbarung 13, wird der Charakter von Satan immer deutlicher. Immer mehr wird Gottes Gesetz mit Füßen getreten. Immer mehr zerfallen Ordnungen. Immer mehr geht es um Zwang des Gewissens und um Verführung. Auf der anderen Seite ist das ewige Evangelium, das wir lesen, von dem, was Jesus für uns getan hat, von dem, dass Gott vor Grundlegung dieser Welt einen Plan zur Erlösung hatte, der alle Menschen einschloss. Alle Menschen sollen gerettet werden. Wie wird es mit denen sein, die auf Gottes Seite stehen? Kann es überhaupt sein, dass Menschen wirklich die Sünde überwinden und ein Zustand der Vollkommenheit am Ende der Gnadenzeit erreicht werden kann? Was sagt die Bibel? Ich möchte einige Bibeltexte mit euch anschauen. Wir fangen an in 3. Mose 11, Vers 44 und 45. 3. Mose 11, Vers 44 und 45. Was sagt die Bibel dazu? Können wir Sünde überwinden? Können wir Heiligkeit erreichen? 3. Mose 11, die Verse 44 und 45. Da sagt Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet. Denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Im Kontext ging es hier über reine und unreine Tiere, aber wir lesen den klaren Wunsch, den Gott hat. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist nicht nur etwas, das wir im Alten Testament lesen. Wir könnten auch in die Evangelien gehen. Ich möchte 1. Petrus noch mit euch lesen. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. 1. Petrus 1, die Verse 15 und 16. Ich lese ab Vers 14, da beginnt der Satz, da schreibt Petrus: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wer sich mit den biblischen Sprachen auskennt, der weiß, dass diese Form ihr sollt gleichzeitig heißen kann, ihr werdet. Es ist eine Verheißung, die gegeben wird. Das können wir in all den Geboten auch sehen. Ihr werdet Vater und Mutter ehren. Ihr werdet nicht töten. Hier, ihr werdet heilig sein. Ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig. Etwas, das also wiederholt wird im Neuen Testament. Matthäus 5, Vers 48 in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 48. Da steht: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Satz, den wir oft hören, ich bin Sünder und ich werde so bleiben, bis Jesus wiederkommt, wir können nichts tun, ist biblisch schwer nachzuvollziehen. Lukas 6, Vers 36, der dritte Text, ist der Paralleltext zu diesem hier. Lukas 6, Vers 36. Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dieses Vollkommen wird hier von Lukas in dem Zusammenhang der Bergpredigt, die hier in einer etwas anderen Form steht, nämlich die Predigt auf dem Felde, wird hier mit der Barmherzigkeit gedeutet. Und das ist schon mal ein interessanter Punkt, wenn wir heute uns mit manchen beschäftigen, die eben so stark dieses Ziel der Sündlosigkeit vor Jesu Wiederkunft darstellen. Denn oftmals ist es so, dass sie sagen, wir sind auf dem Weg und andere verachten, die nicht so weit sind wie sie. Was wir hier sehen, Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das heißt, je näher wir Gott kommen, desto barmherziger werden wir im Umgang mit anderen Menschen, weil so unser Vater ist. Das heißt, zum einen können wir festhalten, wir werden aufgerufen, in der Bibel heilig zu sein, aber wir haben eben auch Dinge, wo wir das messen können. Nimmt unsere Barmherzigkeit zu? Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir auf einem schwierigen Weg, weil wir dann nicht unserem Vater im Himmel näher kommen. Nächster Bibeltext, 1. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. 1. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, der Gemeindeleiter von Ephesus geworden ist, und sagt: Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das, was hier mit Frömmigkeit übersetzt ist, heißt wortwörtlich Gottseligkeit bzw. Gottähnlichkeit. Übe dich selbst in der Gottähnlichkeit. Das ist es, was Paulus hier wörtlich schreibt. Übe dich selbst in der Gottähnlichkeit. Das ist es, wozu wir aufgerufen sind, nicht mehr und nicht weniger, gottähnlich zu sein. Und weil unser Vater im Himmel vollkommen, heilig und barmherzig ist, heißt das, dass es auch unsere Aufgabe ist, uns darin zu üben. Nächster Bibeltext, 1. Petrus 2, Vers 21. 1. Petrus 2, Vers 21. 1. Petrus 2, Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Und jetzt wird erklärt, wie er, der keine Sünde getan und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Das heißt, was schreibt Petrus hier? Wir sollen nachfolgen in den Fußstapfen von Jesus Christus. Und er sagt explizit, er hat keine Sünde getan, in seinem Mund war kein Betrug. Das sind die Dinge, denen wir nachfolgen sollen, die wir als Ziel haben sollen. 1. Johannes 2, Vers 6. Ich merke, wir haben im Neuen Testament aus den Evangelien gelesen, wir haben von Paulus gelesen, wir haben von Petrus gelesen, jetzt lesen wir von Johannes. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 6. Da schreibt Johannes, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Wer sagt, dass er zu Jesus gehört, soll auch so leben. Er soll es auch zeigen. Und den Vers, den wir heute natürlich hatten, Offenbarung 14, Vers 4. Offenbarung 14, Vers 4, da lesen wir, diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und für das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Die Generation der Gläubigen, die am Leben ist, wenn Jesus wiederkommt, folgen dem Lamm nach, wohin es geht. In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Das heißt, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist von Anfang bis Ende der Gedanke, wir können nicht anders als weiter zu sündigen, nicht biblisch. Sondern das, was Jesus für uns getan hat, eröffnet den Weg, Sünde zu überwinden. Deswegen haben wir den hohen priesterlichen Dienst Jesu. Wir könnten Hebräer 4 jetzt lesen, wo die Verheißung ist, dass wir zum Thron der Gnade kommen können und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Und im Kontext geht es eben genau wieder um diesen Punkt. Das heißt, biblisch gesehen müssen wir sagen, die Überwindung von Sünde ist möglich. Wir können uns nicht verstecken dahinter zu sagen, wir sind schon so und es wird sich nichts ändern, bis Jesus wiederkommt. Die Frage ist, wie? Was heißt es für die Praxis? Über diesen Gedanken möchte ich mit euch nachdenken. Was heißt das für die Praxis? Epheser 5, Vers 1. Epheser Kapitel 5, Vers 1. Epheser Kapitel 5, Vers 1. Luther übersetzt, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Der Punkt, den die Bibel immer wieder sagt, die Basis ist das, was Jesus getan hat. Er hat sich für unsere Schuld geopfert. Und er tat es aus Liebe. Und was Paulus hier sagt in Epheser 5, Vers 1 ist, folgt Gottes Beispiel. Das, was wörtlich dasteht, seid Nachahmer Gottes. Das Wort, das hier benutzt wird, kennen wir, ist das Wort Mimik. Und es meint der Schauspieler. Was macht ein Schauspieler? Er spielt eine Rolle, er nimmt sich etwas zum Vorbild. Es gibt heute viele Beispiele von guten Filmen, wo bestimmte Personen eben, ja, das Leben bestimmter Personen dargestellt worden sind. Man kann lesen, wie die Schauspieler sich damit beschäftigt haben, wie sie sich das angeschaut haben, wie sie die Bewegungen versucht haben nachzumachen. Das ist das, was hier gemeint ist. Wir sollen Nachahmer Gottes sein. Das heißt, wir sollen uns mit Gott beschäftigen. Wir sollen Gott vor Augen haben. Und ich glaube, da sehen wir einen wichtigen Punkt. Geht es darum, dass ich versuche, in mein Leben schaue und versuche, selber Sünde zu überwinden? Und das merken wir, das ist nicht der Weg. Denn wenn das Ziel ist, dass ich mich mit mir selber beschäftige, was sagt Jesus, was Fleisch ist, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Wenn ich mich mit mir selber beschäftige, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich tun möchte, wird immer etwas Menschliches herauskommen. Und etwas Menschliches wird immer fehlerhaft sein. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, es wird immer sündig sein. Und das ist der wichtige Punkt. Die Gefahr darin zu sagen, okay, wir können Sünde überwinden. Wenn es dazu führt, dass ich selber versuche, mich anzustrengen. Wenn das Bild ist, dass die letzte Generation der Gläubigen vor Jesu Wiederkunft sich mehr angestrengt hat als Generationen vorher, dann ist es eine Irrlehre. Keine Generation wird durch ihre eigenen Anstrengungen erlöst werden, auch nicht die letzte. Gerade sie nicht. Denn wenn sie mit dem großen Zorn des Drachen, der merkt, jetzt geht es zu Ende, zu tun hat, dann werden sie am allerwenigsten aus eigener Kraft errettet werden können. Sondern gerade sie brauchen umso mehr Gottes Nähe und Gottes Kraft und Fürsorge. Was lesen wir hier? Was sagt Paulus? Seid Nachahmer Gottes. Worauf schauen wir? Schauen wir auf Gott oder schauen wir auf uns selbst? In dem Moment, wo wir auf uns selber schauen, entweder wir werden entmutigt, wenn wir das Böse wirklich sehen, oder aber wir tun das Böse ausblenden aus unserem Leben, sehen nur noch all das Gute und sind zufrieden mit uns. Aber wirkliche Erlösung können wir nicht schauen, wenn wir erleben, wenn wir auf uns selber schauen. Seid Nachahmer Gottes. Das ist die Botschaft. Gott in seiner Liebe und Fürsorge hat alles getan. Und wenn er verheißt, dass er uns heilig machen kann, dann ist es seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, zu vertrauen und auf ihn zu schauen. Seine Sache ist es, was er mit uns tut. 2. Korinther 7, Vers 1. 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Was wird hier gesagt? Zwei Punkte. Weil wir solche Verheißungen haben. Es geht um die Verheißungen, wo Gott gesagt hat, ich will, das werde ich tun. Was lesen wir zum Beispiel Hesekiel 36? Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Wegen wandeln und meine Gebote halten, danach tun. Es sind Gottes Verheißungen, dass er es tun möchte in uns. In uns ist keine Hoffnung. Und was steht noch? In der Furcht Gottes. Indem wir Gott ernst nehmen. Indem wir Gott ernst nehmen in dem, was er sagt. Und wenn Gott sagt, ich werde es tun, dann wird Gott es tun. Auch diese Verheißungen können wir ernst nehmen. Und es ist logisch, wenn Jesus wiederkommt, wenn das, was im himmlischen Heiligtum getan wird, dass die Sünde bereinigt wird, dass die Sünde abgetan wird, dann kann es nicht sein, dass wir hier auf der Erde sagen, naja, aber wir sündigen weiter. Die adventistische Lehre in diesem Bereich ist Schluss, ist folgerichtig, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Die Gefahr liegt in der praktischen Umsetzung. Ich möchte noch zwei Zitate mit euch anschauen, wo etwas verdeutlicht wird. Das eine ist von Ellen White im Buch Maranatha auf Seite 57. Um die Frage, was heißt es für die Praxis? Wie können wir wirklich leben als Adventisten mit dem Gedanken, dass Jesus wiederkommt und dass die letzte Generation ohne Mittler im himmlischen Heiligtum stehen wird. Wenn der Gedanke ist, selber in dieser Zeit vor Gott zu stehen aus eigener Kraft, dann haben wir keine Möglichkeit. Aber was lesen wir? Maranatha, Seite 57. Untersuche dein eigenes Herz gründlich im Licht der Ewigkeit. Verberge nichts vor deiner Untersuchung. Suche, als wenn es um dein Leben ginge, und verurteile dich. Nimm die Schuld auf dich. Das klingt nicht sehr positiv. Aber hier hört's nicht auf, sondern es geht weiter. Und dann ergreife im Glauben das reinigende Blut Christi, das die Kratzer von deinem christlichen Charakter reinigen kann. Schmeichle dir nicht und nimm deine Fehler nicht leicht. Geh wahrhaftig mit deiner eigenen Seele um. Und dann, wenn du dich selbst als Sünder siehst, dann falle ganz zerbrochen an den Fuß des Kreuzes. Jesus wird dich so verschmutzt, wie du bist, annehmen und wird dich in seinem Blut waschen und dich von aller Verunreinigung reinigen und wird dich bereit machen für die Gemeinschaft mit heiligen Engeln in einem reinen, harmonischen Himmel. Merken wir hier, was der Fokus ist? Der Fokus ist nicht die anderen, nicht das, was die anderen tun. Der Fokus ist auch nicht, sich selber vor anderen so gut darzustellen wie möglich, sondern der Fokus ist, mit dir selber hart ins Gericht zu gehen. Selber an dir keine Sünde gut zu heißen und zu sagen, naja, so schlimm ist es nicht. Ich kann nicht anders, es sind meine Eltern oder wer auch immer dafür verantwortlich. Sondern selber zu sagen, ja, hier in mir ist etwas, das ist Sünde, das ist nicht gut. Aber dann nicht stehen zu bleiben. Nicht in der Enttäuschung zu verharren, in der Mutlosigkeit zu verharren, sondern dann zu sagen, es ist ein Erlöser da. Es ist jemand da, der verheißen hat, mich von aller Unreinigkeit zu reinigen. Und das bedeutet Glaube, dass ich Gott beim Wort nehme, trotz aller menschlichen Aussichtslosigkeit, trotz aller menschlichen Hoffnungslosigkeit. Das bedeutet es, im Glauben den Arm unseres Erlösers zu sagen. Wenn ich selber ganz gut bin im Vergleich mit anderen, naja, dann brauche ich keinen guten Erlöser. Dann reicht ein halber. Ihr versteht, was ich meine. Wenn ich aber selber erkannt habe, wie verloren ich bin und wie viel Böses es in mir gibt, dann brauche ich einen wirklichen Erlöser. Dann brauche ich wirklich jemanden, der mich reinigt, der etwas tut, was ich nicht selber für mich tun kann. Und was geschieht dann? Dann wird dieser Erlöser vor meinen Augen groß. Dann wird meine Liebe zu ihm zunehmen. Und dann wird mein Vertrauen zu ihm größer werden. Ihr Lieben, das Wichtige ist, je größer unser Wunsch und unsere Anstrengung sein mag, auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, desto größer muss auch mein Glaube an die Gerechtigkeit allein aus Gnade sein. Je mehr ich in der Heiligung vorankommen will, desto mehr muss ich gegründet sein in dem Gedanken, dass meine Erlösung allein aus Gnade geschieht. Sobald ich auf einem dieser beiden Punkte nachlasse, verliere ich das Gleichgewicht und rutsche entweder in die Sache, naja, Gnade deckt alles zu, ich kann so bleiben, wie ich bin, oder aber ich komme zu dem Punkt, ich muss es aus eigener Kraft schaffen. Und beide Wege sind das Verderben. Beide Wege sind falsch. Je mehr ich Gott nachfolgen möchte auf dem Bild der Heiligung, desto mehr brauche ich das Wissen von dem Erlöser, der für mich gestorben ist und der verheißen hat, mich zu reinigen. Ein zweites Zitat noch von Cliff Goldstein, derjenige, der die Lektionen endgültig bearbeitet, in dem Buch Falsche Balancen, gibt's auf Deutsch leider nicht. Da sagt er, bete, habe deine Andachtszeit, gib Zeugnis von deinem Glauben. Aber wenn der Teufel dich bestürmt, wenn jede Zelle deines Körpers nach der Sünde schreit, wenn deine Hormone, dein Appetit, deine Leidenschaften durch deinen Körper strömen, alles, was du tun kannst, ist, dich auf Gottes Verheißungen des Sieges zu berufen und sie in kaltem, nacktem Glauben zu ergreifen. Du wirst schreckliche Momente der Zerrissenheit erleben. Deine Nerven werden bis zum Äußersten strapaziert. Und du wirst denken, du stirbst. Aber gerade dann, wenn du es nicht mehr erträgst, wird die Versuchung vorübergehen. Und durch die Kraft Jesu und zu seiner Ehre und Herrlichkeit wirst du in deinem Sieg jubeln. Durch den Herrn, der mächtig ist, dich vor dem Fall zu erretten. Ich glaube, wir merken, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, wie wir Sünde überwinden können, hat es nichts mit uns zu tun. Sondern hat es damit zu tun, dass wir ehrlich vor uns selber stehen, ehrlich uns selber sehen und merken, wie sehr wir einen Erlöser brauchen. Wenn die letzte Generation bei Jesu Wiederkunft sündlos ist, dann ist sie es nicht, weil sie selber sich mehr angestrengt hat, sondern dann ist sie es, weil Jesus seine Verheißungen wahrgemacht hat, weil er dieses Werk vollbracht hat der Reinigung und weil er Menschen hatte, die ihn so sehr geliebt haben, dass sie ihm vertrauen und ihm nachfolgen, wohin er geht. Die wirkliche Frage für uns ist, wie sehr vertrauen wir Jesus, dass er wirklich alle Verheißungen wahrmacht? Wie weit vertrauen wir ihm, dass hundertprozentige Heiligkeit wirklich gut ist? Wir leben in einer Zeit, wo heilig zu einem Lästerwort geworden ist. Außerhalb von christlichen Gemeinden, wie nehmen Menschen heute Heilige wahr? Das, was Gott vorgesehen hat für uns, ist nichts, was zu lästern ist, ist nichts Negatives. Sonst ist das Beste, das wir uns vorstellen können. Vertrauen wir Gott, dass wenn er sein Werk zu 100% in uns tut, dass es gut ist. Und lassen wir zu, dass er das tut. Wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern, dass Jesus unser Erlöser ist. Wir feiern, dass er alles getan hat am Kreuz von Golgatha, um für unsere Schuld zu sühnen. Und wir können auch feiern, dass er verheißen hat, uns zu reinigen, uns zu bewahren vor dem Bösen, uns das an das Ziel zu bringen und aus uns Menschen zu machen, die in seinen Geboten wandeln und die, wenn er kommt, sagen können, das ist der Gott, auf den wir hofften. Wenn wir die Beschreibung bei Ellen White im großen Kampf lesen von denen, die diese Erfahrung gemacht haben, der Trübsal, dann sind es Menschen, die nicht sagen, ich habe es geschafft, sondern Menschen, die sagen, das ist der Gott, auf den wir hofften. Es sind Menschen, die sich ihrer eigenen Schwächen und Fehler bewusst sind, aber die daran festhalten, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht. Albert Einstein, wird berichtet, hatte Geigenunterricht als Wissenschaftler. Sagt er selber, war es nicht so sein Fall. Aber er musste einfach üben, weil es Pflicht war. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die ihr Geige spielt. Was Albert Einstein später gesagt hat im Thema Geigenspielen und Unterricht: Ich glaube, die Liebe ist ein besserer Lehrer als Pflichtgefühl. Ich glaube, die Liebe ist ein besserer Lehrer als Pflichtgefühl. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, nur weil wir erkannt haben, dass es richtig ist, weil wir intellektuell erkannt haben, dass Sünde nicht gut ist, und wir deswegen aus eigener Kraft versuchen, Dinge zu überwinden, werden wir nicht weit kommen. Albert Einstein ist nicht durchs Geigenspielen berühmt geworden, sondern durch andere Dinge. Durch Dinge, die er geliebt hat, darüber nachzudenken. Und ich wünsche uns, dass wir Jesus nachfolgen aus Liebe, weil wir sehen, was er für uns getan hat. Und weil wir ihm vertrauen, dass sein Wort Leben schafft, dort, wo kein Leben ist. Und das möchte er auch in uns tun. Gottes Segen. Zum Abendmahl. Amen.